eben noch Mensch und auf einmal Wolf. Die Rede ist vom Werwolf, der in Vollmondnächten sein Unwesen treibt. Die menschliche und die wölfische Seite des Werwolfs waren hier ganz deutlich zu hören in der Musik von Danny Elfman aus dem Film Goosebumps, zu Deutsch Gänsehaut. Der Wolf ist böse. Der Werwolf ist besonders böse. Der Wolf ist dem Menschen in gewisser Weise ähnlich. Der Werwolf ist ein Mensch. Mit dem Wolf und auch mit dem Werwolf beschäftigt hat sich die Journalistin Petra Ahne. Sie hat ein kleines Büchlein geschrieben mit dem schlichten Titel Wölfe. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Guten Morgen, Frau Ahne.
Guten Morgen.
Wer hat Angst vor dem bösen Wolf, fragen wir heute in der SWR2 Matinee. Sie haben sich in Ihrem Buch unter anderem damit auseinandergesetzt, wie der Wolf böse geworden ist. Offenbar war das ja nicht schon immer. Also, wie ist es dazu gekommen?
Also er war es in unserem Kulturkreis jetzt schon so lange, dass man fast schon immer sagen könnte, eigentlich so seit der Mensch bei uns angefangen hat, Nutztiere zu halten. Das könnte man so grob sagen, denn da fing er an, uns in die Quere zu kommen. Denn da überschneidet sich ja die Beute. Also Nutztiere sind durchaus auch für ihn attraktiv. Und er hat eben sehr früh angefangen, diese Grenze zu überschreiten zu dem, was der Mensch als seins betrachtet und hat damit nicht mehr aufgehört, bis heute nicht. Und das war es, was ihn hat böse werden lassen. Dazu kommt natürlich noch, dass er als Raubtier prädestiniert dafür ist, vom Menschen als unheimlich empfunden zu werden. Aber es ist nicht jedes Raubtier in dem Maße in der Kulturgeschichte böse geworden. Beim Wolf kam schon noch dazu, dass er sich sehr zeigt und uns mitunter sehr in die Quere kommt.
Das heißt, er ist eigentlich eine Konkurrenz für den Menschen?
Ja, doch, ist er ja heute immer noch, obwohl der Anteil an Nutztieren, den er verspeist, wirklich minimal ist, liegt bei unter 1%. Aber das kommt natürlich einem Bauern, der gerade ein Schaf an den Wolf verloren hat, nicht so vor. Bei dem ist es eben auch mehr als 1% dann mitunter. Und ja, dass er in anderen Kulturen nicht so als Konkurrent empfunden wurde, lag dann daran, dass er es auch nicht war. Zum Beispiel bei den Indianern in Nordamerika, die hatten eben keine Nutztiere. Da war er eher ein Tier, das sich auch seine Nahrung erjagen musste, also eher etwas Ebenbürtiges. Und deswegen wurde er da nicht so als böse abgestempelt.
Also bei uns ist er definitiv als böse abgestempelt. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, der Wolf ist böse, der Werwolf ist besonders böse. Bei einem Werwolf muss ich eine kleine Anekdote einschieben. Es hat erst vor kurzem in Argentinien ein Foto in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Da hat wirklich jemand ein Bild veröffentlicht und hat geschrieben, Werwolf in freier Natur gesichtet. Es war natürlich eine Fotomontage aus einem der Harry Potter Filme, Bild entlehnt. Und es hat aber gereicht, dass die Menschen da wirklich Panik geschürt haben. Ja, warum muss es dann gleich Panik geben? Es gibt ja Dinge, die sind böse und man weiß, es gibt keinen Werwolf. Warum ist trotzdem diese Panik immer wieder da?
Also Werwolf ist natürlich ein besonders unheimliche Erscheinung. Das ist sie seit dem Mittelalter und sie konnte sich auch so gut halten bis heute, bis in die Popkultur, was ja Harry Potter letztlich auch ist, weil das natürlich so ein ganz eine ganz faszinierende Mischung ist aus Mensch und Wolf. Das ist ja quasi dann immer ein Mensch, der sich nicht nur das Aussehen des Wolfs angeeignet hat, sondern auch dessen vermeintliche Wildheit, das Brutale, das Mörderische. Und das war so im Mittelalter oder auch da später noch ein ganz guter Weg, sich quasi der Eigenschaften zu entledigen, die man bei Menschen nicht so gerne haben wollte. Der Mensch kann ja auch was Mörderisches an sich haben und auch schlechte Eigenschaften. Und die konnte man diesem vermeintlichen Werwolf dann überhelfen. Dass er heute noch so Panik auslöst, das ist natürlich etwas verwunderlich. Dass der Wolf an sich noch große Angst auslöst, ist es weniger, weil sich diese alten Bilder natürlich sehr festgesetzt haben in unserem kulturellen Gedächtnis.
Das heißt, einerseits sehen wir uns ja auch nach diesem Natürlichen, nach dem Ursprünglichen. Und wir fürchten aber dieses Wilde, was wir dann auch in der Literatur aber lesen wollen. Wir wollen das ja so haben, oder?
Ja, deswegen haben sich die Geschichten um den Wolf ja, die werden ja bis heute erzählt. Also am beständigsten natürlich im Märchen, das Märchen von Rotkäppchen, das lesen wir ja alle noch unseren Kindern vor, weil das natürlich auch ein ganz anschauliches Bild ist für das, was so ja vielleicht jenseits des buchstäblich rechten Wegs einen erwartet, den Rotkäppchen eben auch verlassen hat. Wobei wir damit natürlich auch noch eine sehr überholte Art der Kindererziehung reproduzieren, wenn wir jetzt heute unseren Kindern das Märchen vorlesen.
Wenn wir schon beim Rotkäppchen sind, ich habe in Ihrem Buch gelesen, da haben Sie drei verschiedene Varianten dieses Märchens ein bisschen analysiert. Einmal eben die bekannte, bei uns die bekannteste, der Brüder Grimm, dann eine Version von Charles Perrault und dann eine modernere von Angela Carter. Wie unterscheidet sich denn da das Verhältnis Mensch-Wolf? Rotkäppchen-Wolf, muss man eigentlich genauer sagen.
Also das Rotkäppchen ist ja schon quasi die Urenkelin von sehr vielen Mädchen, die im Wald umherspazierten und da dem Wolf begegneten und von da an ein Problem hatten. Das war ja ursprünglich eine mündlich weitererzählte Geschichte, die in Frankreich des 17. Jahrhunderts so etwa entstanden ist. Und dieses Mädchen war tatsächlich noch ganz anders. Das war sehr gewitzt, tatkräftig, wusste sich zu helfen, hat den Wolf auch ausgetrickst, ist ihm entkommen. Perrault hat das Ganze dann schon sehr verändert und zugeschnitten auf Vorstellungen von Kindeserziehung, die man dann eben hatte am französischen Hof. Der machte da kurzen Prozess. Das Mädchen ist bei ihm ja auch verschlungen worden und nicht gerettet worden. Die Nachricht war so ganz klar, ja, wenn das Kind nicht gehorcht, dann soll es mal sehen, was es davon hat.
Also die sehr Gebrüder moralisch.
Grimm,
ne? Sehr
haben moralisch. Das, ja, genau. Die Grimms haben das dann so ein bisschen weicher gemacht und haben mit dem Happy End, das Kind und Großmutter wurden dann wieder befreit. Aber im Grunde war es dieselbe Nachricht. Und Angela Carter, das ist ganz interessant, die spielt sehr virtuos mit den Erwartungen, die wir haben an das Märchen. Denn wenn man deren Version liest, da ist man erstmal baff. Da ist das Rotkäppchen, nämlich liegt das am Ende mit dem Wolf nackt im Bett. Und die Großmutter besteht nur noch aus einem Haufen Knochen, die unter dem Bett klappern. Das heißt, ihr Rotkäppchen hat sich auch zu helfen gewusst, knüpft somit an die frühen Versionen dieses Mädchens vor ein paar hundert Jahren. Also die ist mit dem Wolf ins Bett gegangen und das war auch nicht unumstritten in den 70er Jahren, als Angela Carter das geschrieben hat, weil ihr vorgeworfen wurde, dass sie quasi den misogynen Blick eines Pornos reproduziert. Das Rotkäppchen stand ja unter einem gewissen Druck und ist deswegen mit dem Wolf ins Bett gegangen. Aber ich finde es doch spannend, das so zu lesen als ein sehr elegantes Spiel mit unseren Erwartungen an das Märchen.
Kann man da schon fast sagen, das Rotkäppchen als Wolf im Schafspelz, oder?
Das ist jetzt ein sehr kompliziertes Bild. Da verschwimmen verschiedene Geschichten. Aber ja, stimmt. Also es ist auf jeden Fall nicht das unschuldige Mädchen, als das wir es zu kennen glauben.
Der Wolf im Schafspelz ist auch eine bekannte Redewendung. Wo kommt das her?
Ja, der Wolf und Schaf, das ist auch eine sehr alte Beziehung. Jetzt nicht nur, weil der Wolf gern Schafe frisst, sondern auch eine schon biblische Beziehung. Wenn das Bild vom Hirten und seinen Schafen benutzt wurde in der Bibel, dann war der Wolf da ja immer schon ein bisschen mit dabei, auch wenn er nicht explizit genannt wurde. Denn der Hirte, der seine Schafe beschützt, zusammenhält, wird ja eigentlich nur gebraucht, wenn da auch eine Bedrohung im Hintergrund ist.
Ja, die Bedrohung im Hintergrund. Ich finde ein hübsches Beispiel aus Ihrem Buch, da ist diese Art umgedrehtes Wolf im Schafspelz-Motiv, wenn wir da schon sind. Da pirschen sich nämlich die Indianer in Wolfsfellen an die Bisonherde dran. Hm. Und da habe ich eine Weile überlegt, was ist das denn jetzt eigentlich? Können Sie das erklären?
Weil die Bisons, die Wölfe noch weniger als Bedrohung empfinden als Menschen. Also Bisons sind ja sehr wehrhaft und können durchaus mit Wölfen fertig werden. Es ist eigentlich gar nicht schlau abzuhauen. Dann ist es meistens um das Beutetier geschehen, weil die Wölfe dann im Rennen ihm so große Wunden zufügen, dass es am Ende doch stirbt. Aber wenn so ein Bison um sich schlägt mit seinen Hufen, dann kann es auch mal einen Wolf vertreiben. Und deswegen denke ich, dass die Interpretation sein könnte, warum wir das gemacht haben, dass ein Wolf für einen Bison weniger erschreckend ist als ein Mensch, der da ankommt.
Mhm. Ich muss nochmal zurück zur Angst vor dem Wolf. Könnte man das auch so verstehen, dass diese Wolfsangst auch in gewisser Weise die Angst vor der eigenen dunklen Seite ist?
Ja, genau. Das hat sich eben vor allem in den Werwolfsgeschichten niedergeschlagen. Das, denke ich, ist auf jeden Fall so. Also in dem Moment, wo der Wolf sich mit dem Menschen so vermischt hat auf diese unheimliche Weise, hat man natürlich auch eine Erklärung gehabt für all das, was dem Menschen an sich selber nicht ganz geheuer war. Eben eine gewisse dunkle, unkontrollierbare doch der Natur noch nähere Seite, als man gerne wahrhaben möchte. Also eine Seite, die sich mit den gesellschaftlichen Konventionen nicht so gut verträgt, mit der man aber irgendwie umgehen muss. Und dann hat man das einfach so gemacht, dass der Werwolf erfunden wurde. Und dann konnte man auch in den Werwolfsprozessen, wo dann diese Menschen ja am Ende auch getötet wurden, sich nicht nur der Bedrohung, sondern auch des Gefühls entledigen, dass der Mensch ja selber eine unheimliche Seite hat.
Jetzt ist Ihr Buch ja kein Sachbuch in dem Sinne. Also ich persönlich habe es für mich jetzt mal als Lesebüchlein bezeichnet. Man kann es prima in die Handtasche stecken. Es ist eine Lektüre, die mir den Wolf hilft, wirklich zu verstehen. Ist es auch Ihre Absicht, Verständnis zu schaffen für beide Seiten, Wolf und Mensch und die Beziehung der beiden zueinander?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe die große Chance, die der Wolf uns bietet, die Tatsache, dass er jetzt wiederkommt, darin, dass wir ja auch verstehen können, warum die Natur für uns so schwer zu akzeptieren ist als das, was sie ist. Das kann man am Wolf eigentlich ganz gut erzählen, weil er eben so einen Teil der Natur repräsentiert, mit dem wir uns nicht so unbedingt auseinandersetzen wollen und der uns, den zu akzeptieren uns nicht so leicht fällt. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Wolf das Recht hat, wiederzukommen und dass uns dieses Zusammenleben, so kompliziert es ist, gelingen muss. Würde aber auch nie behaupten, dass es nicht kompliziert ist und dass es nicht eine Riesenherausforderung ist.
Die SWR2-Matinee heute. Heul doch, wer hat Angst vorm bösen Wolf? Vielen Dank, Petra Ahne, Journalistin und Autorin des Buches Wölfe, erschienen bei Matthes und Seitz. Ein Exemplar könnte übrigens Ihnen gehören. Voraussetzung, Sie haben bei unserem heutigen Rätsel mitgemacht. Die Auflösung erfolgt gegen Ende dieser Stunde.